und Ihnen vielleicht diejenigen, die das interessiert, mit dem Borchardt und dieses letzte wirklich wunderbare der Text auch von Adorno dazu, die können das ja nachlesen. Und ich gehe zu meinem dritten Teil über, nämlich zum Schluss, ich gestatte mir noch eine philosophische Fantasie zu dem Phänomen Adorno. Ich habe ja Gott sei Dank gesagt, dass ich auch Philosophie machen darf. Ne? Das darf man bei den Germanisten ja nicht, nur dann. Das ist so absurd. Ich meine, Sie können ja selbst nicht über Sartre reden, ohne diese Aufhebung von Philosophie und Literatur zu vollziehen. Horkheimer schreibt in seinem Nachruf auf Adorno, dieser habe im Unterschied zu den meisten anderen Emigranten, übrigens meine philosophische Fantasie heißt auch noch im Untertitel Adornos Verwerfungen. Man kann auch Zurücknahmen sagen, also dass Adorno wirklich sich selber in drei Punkten korrigiert hat. Horkheimer schreibt in einem Nachruf auf Adorno, dieser habe sich im Unterschied zu den meisten Emigranten, auch der Frankfurter Schule, geweigert, sich der englischen Sprache anzupassen, was ihm übrigens ein leichtes gewesen wäre, denn er hatte ja in Oxford studiert und konnte ausgezeichnet Englisch, zum Beispiel mit Beckett hat er immer so Englisch gesprochen, dass ich nur es mir hören und sehen verging. Also ich saß manchmal dabei, aber war konnte nicht folgen, so subtil und wunderbar. Naja, also jedenfalls konnte er es, aber er hat sich geweigert. Warum? Da hat eben Horkheimer dann gesagt, er muss es wegen der großen deutschen Philosophie. Das Dritte Reich hat sie nicht mehr, will sie nicht mehr. Und wir, das heißt die Frankfurter Schule in diesem komischen Gebäude da, aber was ja schön gewesen sein muss, die wollten die einfach intakt erhalten und wollten sie dann den Deutschen wiederbringen, was ja dann auch genau geschehen ist. Und dass die Begeisterung der Deutschen, dann der jungen Deutschen, ging ja genau darüber, dass sie Hegel, Kant und das alles bei Adorno machten. Das war ja viel wichtiger als der Rest. Also das ist die eine Sache. Aber jetzt komme ich zu den Verwerfungen. Ein geistiges Porträt Adornos wäre unvollkommen, wenn man nicht seinen Faust erwähnte. Hat doch jeder europäische Schriftsteller seit Goethe, auch in ganz Europa, wie gesagt, seinen eigenen Faust erträumt. Als Adorno nach Deutschland zurückkehrte, hat er einen kleinen Text über die Schlussszene des Faust, Goethes Faust wohlgemerkt, geschrieben, was umso interessanter ist, als er ja, wie man weiß, soeben in intensiver Weise an Thomas Manns Dr. Faustus teilgenommen hatte, kooperiert hatte. Heute wissen wir sogar, dass es Adorno war, der sich Leverkühns Kompositionen, vor allem die beiden berühmtesten, Apocalypsis cum Figuris und des Dr. Fausti Wehklag, ausgedacht hatte. Und jetzt aber nochmal zu dem kleinen Text. In diesem Text geht er eigens nochmal auf die beiden Teile des Faust ein. Im ersten Teil, er, der jetzt nach 1933 hatte er sein Institut verlassen und der jetzt zurückkehrt, geht ganz ausdrücklich darauf ein und sagt, im zweiten Teil kehrt ja Faust nochmal in das Studierzimmer unverändert zurück. Und darauf muss er reflektiert haben, dass er ja in sein Institut jetzt zurückgeht. Und er sagt dann, sehr schön, dieser Faust würde die Kraft nicht aufbringen, weiterzumachen im zweiten Teil, wenn er nicht gewiegt würde durch den heilsamen Schlaf des Vergessens. Und dann aber, und das ist jetzt, was ich meine, kommt die Wende, kommt die Zurücknahme, die eben gleichwohl dieser Faust bei Adorno ist nicht unverändert. Der Faust ändert sich. wie es bei Goethe war, wollen wir jetzt gar nicht, aber jedenfalls, er hat einen Faust, der sich verändert hat, der radikal umgelernt hat, und das ist genau betreffend die faustische Seite, die faustische Seite in Faust, wenn man so will, und die faustische Seite in der idealistischen deutschen Philosophie, die wird zurückgenommen, wird ausdrücklich und ganz entschieden zurückgenommen. Sie erinnern sich ja an den Faust von Goethe, hoffe ich, dass Sie, dass der ja unter dem Einfluss von Mephisto, der ist ja schon da, als Pudel noch, ne? Der wedelt schon durch den Raum, übersetzt er die Bibel falsch. In der Bibel stand am Anfang, war das Wort. Aber der Kerl, der wedelt schon und macht ihn auch schon ganz nervös. Und da sagt er, ach, ich will das mal anders übersetzen. Am Anfang war die Kraft. Und ne, durch Freude und so. Und dann geht es weiter und dann sagt er, am Anfang war die Tat. Und diese falsche Übersetzung, das ist die erste Zurücknahme, das ist die erste Verwerfung, die muss rückgängig gemacht werden. Und es muss auch rückgängig gemacht werden, die Spuren, die diese erste Verwerfung in der deutschen Philosophie hinterlassen hat. Und man könnte sagen, dass der Teufelspakt, der ja wirklich Deutschland betrifft, jedenfalls in Adornos Vorstellung, ist der Pakt von Wissenschaft und Politik. Das ist der eigentliche Sündenfall, wenn man so will, der ja noch in der Genforschung fortgesetzt wird. Es ist ja nicht so, dass das abgetan war, dass man erstmal versucht hat, diese alten, tollen wissenschaftlichen Theorien, die überall in Europa ja waren, die haben ja nicht die Deutschen erfunden, von den schwachen Rassen und den gefährlichen Rassen und den gesunden Rassen, ne? Die wollten die Deutschen nur in die Tat umsetzen, weil da nichts. Die haben sich dafür krummgelegt, ne? Das muss jetzt mal gemacht werden. Immer nur reden, reden, reden. Wir müssen das machen. Und die Deutschen waren dann plötzlich Macher geworden. Die schwankenden Deutschen, diese Hamlet-Deutschen, die sich nie entscheiden können, haben sich plötzlich entschieden. Natürlich im falschen Moment, ne? Also diese, und Adorno sieht auch plötzlich Fantasie. Ich sage, ne, das mit dem Überbeleg, dass die deutsche Philosophie, dass am Anfang die Tathandlung stand. Also, wenn man mal Kant ausnimmt, Kant ist der Einzige, den man auch gegen die Genforschung wirklich ernsthaft anführen kann. Der Mensch ist aus so krummem Holze geschnitzt, dass aus ihm nie etwas Grades werden kann. Das ist ein einfacher, schlichter Satz und der reicht. Und die biologische Optimierung ist vom Tisch. Da braucht man nicht irgendwelche Ethik der Kommunikation zu bemühen. Das ist vom Tisch, wenn man Kantianer ist, ne? Na gut, aber jedenfalls diese ganzen Zusammenhänge erwähne ich ja nur, weil jetzt die zweite ganz, ganz fatale Sache muss auch rückgängig gemacht werden, nämlich die 11. Feuerbach-These von Marx. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist nämlich die unglaubliche. Und dann, was ja zusammengeht mit dem wissenschaftlichen Sozialismus, dass der Wissenschaft und Politik treten einen unheilvollen Pakt ein. Und die Menschen werden selber zur Versuchskaninchen der Geschichte. Und da gibt es einen wunderbaren Satz, den er von Turgenev zitiert, Adorno im Brief an Horkheimer, wo Turgenev sagt, ich hasse die Ideen vom Fortschritt, denn ich fühle mich als Versuchskaninchen der Geschichte. Also genau diese Sache, die dann wiederkehrt bei ihm, das ist die zweite Verwerfung. Und jetzt komme ich zur dritten Verwerfung, die ich kurz halte, damit man mal diskutieren kann. Das ist die 9. Symphonie von Beethoven. Die muss auch verworfen, die muss zurückgenommen werden. Und dazu lese ich Ihnen ganz knapp aus Dr. Faustus, also aus dem Beitrag von Adorno vor, wo er das, da müsste ich mal, nee, das, weil es da, oder ich versuche es einfach zusammenzufassen, da wird gesagt, in Dr. Faust die Wehe klagt, der letzten Komposition des Adrian Leverkühn, des Faust, wieder, ne, des Faust von Adorno, sage ich jetzt mal, sein Liebling, da wird gesagt, es wird ein symphonischer, eine symphonische Satz, damit endet es, weil die 9. Symphonie zurückgenommen werden muss. Das heißt aber, Sie wissen ja, in der 9. Symphonie geht das Orchester schweigt zugunsten des Chores. Das heißt, das ist das Lied an die Freude, dass die Menschheit, die triumphierende Menschheit,